Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius.
Max.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter den Headlines.
Dem Recherche-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung und wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der sehr langen Sommerpause, wie ich finde.
Genau, aber wir haben die Zeit genutzt und darüber nachgedacht, gebrütet, wie es weitergehen soll mit unserem Podcast. Und heute ist alles ein bisschen anders, denn wir starten heute mit einer kleinen Sonderstaffel.
Genau, wir wollen Sonderfolgen veröffentlichen zu einem Ereignis, was ja uns in den letzten Monaten als Journalisten in Sachsen-Anhalt extrem beschäftigt hat. Und zwar geht es um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 und alles, was daraus so folgte.
Genau, damals fuhr Taleb A., ein aus Saudi-Arabien stammender Arzt, mit einem BMW über den Magdeburger Weihnachtsmarkt, fuhr damit in die Menge und hat 6 Menschen getötet und über 300 zum Teil schwer verletzt. Und ich denke, das ist ein Ereignis, kann man auf jeden Fall sagen, dass das ganze Land, ganz Deutschland schwer erschüttert hat. Und wir wollen uns damit beschäftigen und verschiedene Aspekte beleuchten.
Genau, wir machen das auch jetzt, weil ja im Mitte Oktober der Prozess gegen Taleb A starten soll und 5 Folgen wollen wir dazu aufnehmen. Und zwar in der ersten heute geht es um die Tat an sich, also was ist damals eigentlich passiert. In der zweiten geht es dann um die Opfer, wer wurde verletzt, wer wurde getötet und wie ist mit diesen Menschen umgegangen worden danach. Dann in der dritten Folge wollen wir uns um den Täter kümmern, um Taleb A. Also da gucken wir, was das für jemand ist und wie er sich radikalisiert hat. In der vierten Folge geht es um die Ermittlungen und die Auswirkungen, Konsequenzen des Anschlags. Und in der fünften Folge dann schauen wir auf den Prozess, der dann auch kurz bevorsteht.
Wir wollen dazu mit unseren Kollegen von der Mitteldeutschen Zeitung sprechen, die dazu recherchiert haben, aber auch von der Volksstimme. Und heute haben wir 2 Kollegen von der Volksstimme zu Gast.
Genau, die sitzen hier schon, hören uns schon zu. Und zwar sind das Matthias Fricke, Reporter bei der Volksstimme, und Alexander Walter, auch Reporter bei der Volksstimme. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja nun Hallenser, kann man so sagen.
Genau.
Wir sind und waren nicht vor Ort, aber ihr wohnt in Magdeburg. Mhm. Und ja, habt mir ja zum Teil ja hautnah mitbekommen, was damals passiert ist. Und vielleicht könnt ihr mal schildern, wie war das, der 20. Dezember? Was habt ihr damals erlebt?
Ja, ich würde mal anfangen. Also ich wohne ja relativ nah am Weihnachtsmarkt, am Hasselbachplatz. Und ich war an dem Abend verabredet mit Freunden. Wir wollten zum Weihnachtsmarkt gehen und das war so gegen 7. War hier auch nicht so aus der Redaktion raus, wie ich wollte. Und als ich zu Hause war, habe ich einen Anruf bekommen von einem Kollegen, der sagte, auf dem Weihnachtsmarkt, da ist irgendwas passiert, ist irgendwie einer mit dem Auto raufgefahren. Und ich habe dann gedacht, okay, ja, vielleicht hat er irgendeinen Mülleimer umgefahren oder so und habe das erstmal nicht für voll genommen. War dann noch duschen, als ich raus bin, habe ich eben den Polizeihubschrauber schon gehört und bin zum Weihnachtsmarkt gegangen und habe überall das Blaulicht gesehen. Und wir wollten erst zur Milchkuranstalt gehen, da war so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Und als wir da angekommen sind, da kamen uns aber schon die ganzen Leute entgegen und also es war alles abgeblasen plötzlich und uns war klar, hier liegt eine Notlage vor. Ja. Und dann kam so peu à peu über die sozialen Medien immer mehr rein. Es war am Anfang mal von Dutzenden Toten und Verletzten die Rede irgendwann mal und das hat sich dann über den Abend so nach und nach zusammengepuzzelt, was da tatsächlich passiert ist.
Matthias, wie war es bei dir?
Ja, ich habe gerade ein Lachsfilet in der Pfanne gehabt und wollte mit meiner Frau essen. Wir hatten schon alles vorbereitet, Flasche Wein schon gekühlt und dann plötzlich kam der Anruf, da ist ein Auto in den Weihnachtsmarkt gefahren und dann dachte ich erstmal, naja, genauso wie mein Kollege, wer weiß, möglicherweise ist dort einer rückwärts reingefahren, hat Gaspedal verwechselt, was weiß ich. Aber das wurde dann immer schlimmer. Also ich bekam dann mehrere Anrufe, weil ich eben bei der Volksstimme auch für die schweren Polizeisachen zuständig bin und habe dann auch erfahren, es gab also über 100 Verletzte und mehrere Tote. Das war sozusagen die Erstmeldung. Ich habe dann natürlich alles abgestellt, den Herd, und wie gesagt, meine Frau kann leider nicht. Die kam dann auch mit, weil sie auch beim Kriseninterventionsdienst zu dem Zeit gearbeitet hat. So sind wir praktisch beide dienstlich dorthin. Sie hatte auch eine entsprechende Uniform an und ich habe mich dann halt so ein bisschen erstmal mit ihr dahin bewegt und bin dann auch glücklicherweise dann gleich durch die Absperrung gekommen und war dann direkt im Geschehen in der Hartstraße. Das ist sozusagen der Ort, wo es die meisten Schwerverletzten und auch die ersten Toten gab.
Vielleicht kannst du die Szenerie mal beschreiben, auch für Leute, die jetzt nicht aus Magdeburg kommen. Ja. Weihnachtsmarkt, wo ist der? Was hast du da gesehen?
Also das war im Prinzip, wenn man die Johanneskirche kennt, habe ich mich bewegt von der Johanneskirche zum alten Markt und dieser Hartstraße, das ist so eine Budengasse. Nordische Meile heißt das und dort ist der BMW also direkt durchgefahren und hat also sehr viele Menschen also auch mitgenommen und überrollt teilweise. Dementsprechend habe ich sehr viele schon in Rettungsdecken gesehen. Ganz viele Menschen haben sich gekümmert. Also mir ist auch aufgefallen, dass ein Händler mit Felldecken hat er verkauft. Der hat die einfach genommen und hat die zur Verfügung gestellt, dass die Opfer warm blieben, sozusagen. Und das muss ich sagen, sowas habe ich in meiner mehr als 30-jährigen Karriere auch noch nicht erlebt, dass man quasi dann plötzlich zum Kriegsreporter wird in der eigenen Stadt. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das sind zig Verletzte. Da lag dann eine Frau am Boden, die offensichtlich schon verstorben war, wo die Reanimierung nicht mehr gelungen ist. Da lag der Mann daneben und hat, also offensichtlich auch ihr Mann, daneben und hat die Hand gehalten. Und das noch eine Stunde später. Die kalte Hand. Und das war unglaublich berührend. Und das war im Prinzip auch mit mein dramatisches Erlebnis, was ich auch in meiner Berufskarriere hatte. Und ich war schon bei einigen Zugunglücken und also bei Hordorf zum Beispiel dabei. Das war schon echt berührend und sehr, sehr nah dran.
Nun hattest du ja in gewisser Weise auch dort eine Rolle, nämlich als Journalist. Genau. Wie schaltet man dann da um oder geht das dann überhaupt?
Ja, normalerweise hat man ja zwischen dem Geschehen und sich die Kamera, die hatte ich ja nicht. Ich hatte also praktisch nur das Handy dann dabei. Das war früher eben mal anders. Jetzt ist es zum Glück nur noch das kleine Handy, so konnte ich mich dort also auch relativ frei bewegen, ohne dass ich irgendjemanden störe oder da aufgefallen bin und habe dann halt die ersten Fotos vom Tatort gemacht und in die Redaktion geschickt. Glücklicherweise war hier dann ein Kollege am Desk, der also länger auch noch da war und der hat dann sozusagen den in Anführungsstrichen Schreibtischdienst gemacht. Das heißt, wir haben die Informationen geliefert und er hat das dann ins Blatt noch immer aktualisiert. Alles, was wir gesehen haben, was wir erfahren haben von den Leuten, wobei die Informationslage zum Anfang extremst dünn war, weil natürlich weder die Feuerwehr noch die Polizei irgendwas sagen konnten, weil sie sich selber erstmal einen Überblick verschaffen mussten. Wie gesagt, wie er sagt, es waren auch viele Fake News unterwegs, also Schießereien, Allee-Center, angeblichen Bombenanschlag im Klinikum und sowas eben. Ja. Und das musste man alles erstmal ausschließen. Das haben wir dann auch getan, das konnten wir dann auch vor Ort und ja.
So. Ist man dann vor Ort gleich ein Gespräch mit irgendwie Polizei oder so oder lässt man die dann erstmal ihre Arbeit machen?
Muss man erstmal ihre Arbeit machen lassen. Das ist auch, aus der Erfahrung heraus, gerade bei solchen Großlagen kann man da zum Anfang auch nicht sehr viel erwarten, weil die selber halt auch den Überblick überhaupt noch gar nicht haben. Das heißt, man muss sich erstmal darauf konzentrieren, was man selber sieht als Journalist und kann halt nur das dann erstmal berichten. Das haben wir getan und ich denke mal so etwa anderthalb, zwei Stunden später gab es dann die ersten Berichte, dass es eine Pressekonferenz im Rathaus geben soll.
Ja.
Und das hat sich dann bis fast Mitternacht hingezogen.
Heute ist ja ziemlich genau rekonstruiert, was damals passiert ist. Vielleicht kann einer von euch mal so im Kurzdurchlauf einfach mal chronologisch erzählen, wann ungefähr ist was an diesem Tag passiert. Für alle Leute vielleicht auch, die das nicht mehr so präsent haben.
Also zum Anfang, das war mal auch meine erste Reportage, die hieß 3 Minuten. Das hat sich also am Ende dann nachher nicht bestätigt. Das war viel kürzer. Es waren 64 Sekunden am Ende der Anschlag. Das hat das Landeskriminalamt rekonstruiert. Und ich habe auch mit dem Leiter der Ermittlungsgruppe Markt gesprochen. Und das war schon sehr eindrücklich, welche Hilfe die auch aus allen Bundesländern hatten, zum Beispiel die Berliner, die haben halt diese Rekonstruktion des Tatorts gemacht und konnten eben genau auf die Sekunde darstellen, was, wo, wann passiert ist. Also ist es so abgelaufen, 19 Uhr 2 ist der BMW, ein Mietwagen von Taleb A, BMW X3 mit 340 PS, stand an der roten Ampel in der Reuterallee, das ist die Hauptstraße hier in Magdeburg, ist an der roten Ampel dann rechts reingebogen, hat erstmal die ersten Menschen dort erfasst, dort aber die relativ wenig noch, ist dann wieder rechts abgebogen in die Budengasse und dort hat er dann Gas gegeben, bis zu 48 km/h haben die Gutachter später festgestellt und dort gab es dann auch die meisten Verletzten. Das ist auch dann später ein Video aufgetaucht über WhatsApp, wo man das auch sieht, wie der dann da so durchflügt, richtig, und ist dann wieder abgebogen zur Hartstraße, also da, wo ich dann am Anfang war, wo es auch die vielen Verletzten und Toten gab, weil eben das Gedrängel dort wahrscheinlich auch am stärksten war. Und ist dann zurück wieder in der Reuterallee. Und dort stand er dann an der roten Ampel. Also das ist reiner Zufall gewesen.
Also er ist in den Weihnachtsmarkt rein.
Genau.
Und dann einmal durch die Budengasse und dann wieder rausgefahren.
Genau, genau. Ist dann wieder rausgefahren und stand dann aber an der roten Ampel brav an mit seinem völlig zerstörten Auto. Und dann kam ein Polizist auf das Auto zu mit gezogener Waffe. Das hat auch, also für mich, das ist auch der Held eigentlich, der hat den dann in Schach gehalten und hat den, wie die Polizei sagt, aus dem Auto gesprochen, ja, und mit gezogener Waffe, und der ist dann auch raus und hat wohl dann auch geschrien, nicht schießen, hat sich dann hingelegt, und dann war sozusagen der Anschlag eigentlich auch schon quasi beendet worden.
Wie viel Uhr war das,
hast du gesagt? Das war also dann 19 Uhr 3 oder 4 muss das dann gewesen sein.
Ja.
Ja.
Also ging alles total schnell. Krass, und auch verrückt, total schnell. Verrückt, dass der dann rausgekommen ist aus seinem Auto, wo er vorher durch alles durchgefahren ist.
Richtig.
Okay, nochmal vor Ort, wie wird dann, also dann gab es auch diese Pressekonferenz, ist da schon so ein bisschen klar geworden, was für Ausmaße das hatte, oder hattest du das sowieso schon gesehen, weil du vor Ort irgendwie...
Ich hatte eigentlich immer mehr Ausmaß im Kopf, als es dann nachher war. Mhm. Also ich habe tatsächlich mit schon mehreren 100 Verletzten gerechnet. Mhm. Und die Zahl der Toten, da war ich auch immer ungläubig, wie einer oder zwei. Die meisten sind ja dann später leider im Krankenhaus gestorben. Vor Ort waren es dann, glaube ich, nur in Anführungsstrichen zwei Tote. Das steigerte sich natürlich dann im Laufe der Zeit dann noch. Aber zu dieser Pressekonferenz, ich glaube, da war erstmal nur die Rede, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur von zwei Toten die Rede. Und dann waren es immer mehr dann. Am Ende.
Vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen nochmal an diese, du hast das schon ein bisschen angesprochen, vielleicht auch Alex, wie eine Redaktion sich dann organisiert. Du an dem Tag hast dann nicht mehr gearbeitet, aber hättest arbeiten können, oder wie läuft das dann ab? Also wie kriegt man dann sozusagen die Leute zusammen, die das dann ja auch in die Zeitung bringen, aber es ist natürlich auch, die wichtigen Ausspielkanäle sind natürlich auch online, weil ja auch alle Leute aus Magdeburg und Umgebung, eigentlich aus ganz Deutschland, wissen wollen, was da los ist.
Mhm. Also an dem Abend war es so, dass ich angerufen habe, hier bei unserem Deskchef, Sigi Denzel, hatte Dienst an dem Abend, glaube ich. Mhm. Und der hat mir gesagt, wir sind schon dran, wir sind alle dabei. Und ich habe auch gehört, dass Matze, also mein Kollege, schon vor Ort ist. Für den Abend war ich dann also raus. Mhm. Ich hätte auch mitmachen wollen, in Anführungsstrichen, aber ich war dann eben nicht beteiligt. Und ich habe mich dann am nächsten Tag aber eingebracht, als hier die großen Demonstrationen stattgefunden haben und die Begehung des Tatorts und so weiter.
Ja. Wie schnell war dir klar, welche Bedeutung das hat, was da passiert?
Das war mir den ganzen Abend eigentlich über nicht so richtig klar, muss ich ehrlich sagen. Weil es ja die ganze Zeit in der Schwebe war, was von dem, was da jetzt kolportiert wird, ist überhaupt gesichert. Mhm. Da gingen ja Zahlen von 1 bis 2 Toten bis zu 50 Toten, glaube ich, bei Social Media teilweise rum. Dann diese Berichte über Bewaffnete, die im Allee-Center unterwegs waren. Also man wusste während des Abends eigentlich überhaupt nicht, was man glauben kann. Jedenfalls als jemand, der nicht auf dem Markt unterwegs war. Hm. Ja. Das, was Größeres war, das war uns allen klar, als wir vor Ort waren. Es war alles abgesperrt mit Polizei. Es gab diese Bänder, es gab Dutzende Krankenwagen, die da standen. Also dass das was Großes war, das wussten wir, aber was genau sich dahinter verbirgt, konnte man von außen nicht erkennen.
Jetzt ist das immer gut, wenn man so nah dran sein kann, wie du, Matthias, aber was für Quellen habt ihr genutzt? Also wenn ihr sagt, da war viel unterwegs, klar, man kriegt manchmal irgendwie von Freunden oder so WhatsApp-Nachrichten, aber es geistert ja sonst auch viel so durchs Netz.
Na, im Prinzip ist es so ein bisschen wie beim Rettungsdienst auch, muss man sagen. Wir haben auch eine Chaosphase. Gerade auch, weil wir ja auch online möglichst schnell aktuell ausspielen wollen, die Informationen den Leser oder Hörer gleich informieren. Und das ist eben das Schwierige. Zum Anfang hat man eben keine Informationen. Und das dauert tatsächlich eine Weile, bis dann sozusagen jemand von der Polizei vor Ort kommt, von der Pressestelle, wo man dann halt eine gesicherte Information bekommt. Ja, also eine tatsächliche Anzahl möglicher Verletzte oder tatsächliche Anzahl von möglichen Toten. Das einfach, also Sigi Denzel, der sozusagen bei uns das geschrieben hat, hat mich auch permanent gefragt, naja, was meinst du denn, wie viel Tote oder Verletzte es sind? Und da konnte ich ihm nur sagen, du, ich stehe hier an einer Stelle. Aber der Platz ist natürlich viel, viel größer. Und was ich hier schon sehe, sind viele Verletzte. Aber es wäre also falsch, dort irgendeine Spekulation in den Raum zu werfen. Also haben wir uns dann erstmal darauf verständigt, es sind mehrere Verletzte und auch Tote dabei. Mhm. Und dann muss man gucken, dass man möglichst präzise dann Informationen bekommt von der Polizei, beziehungsweise dann ja auch vom Innenministerium, da lief ja dann die Innenministerin ist dann vor Ort gekommen, die Oberbürgermeisterin von Magdeburg, die an dem Tag auch noch ein besonders privates Schicksal hatte. Mhm. Also das war ein Tag, den werde ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen.
Hat man da auch, also gerade in der Phase, wo vielleicht noch nicht alles so sicher ist, was da passiert ist, wo auch viele Meldungen noch über vielleicht andere Attentäter, Attentate, über Bewaffnete im Umlauf sind, hat man da auch so Sorgen um sich selbst oder spielt das in dem Moment gar keine Rolle? Also dass jetzt noch irgendwas anderes passieren könnte in dem Moment, wenn da eben Meldungen sind, dass da irgendwie bewaffnete Leute rumlaufen?
Ja, das ist ja auch immer die Gefahr, die ich jetzt sozusagen aus der Theorie her kannte, also dieser sogenannte Second Hit, also der zweite Schlag sozusagen, den bei Terroranschlägen natürlich die Gefahr immer da ist. Da denkt man natürlich in dem Moment nicht dran, sondern man denkt daran, ich bin jetzt hier, ich habe eine Aufgabe und die erfülle ich jetzt erstmal. Und dann nach und nach kam dann natürlich, also relativ schnell wurde klar, das war ein Auto, das ist durchgefahren. Also warum sollten denn dort jetzt auch noch viele andere Täter sein mit Schusswaffen? Also da deutete gar nichts darauf hin, sodass mir relativ schnell klar war, dass es ein Einzeltat auch ist.
Das stelle ich mir, oder hast es ja auch sehr, sehr aufwühlend beschrieben, also für euch beide, wenn man in der Stadt wohnt, wo sowas passiert und dann so sich im Laufe des Abends dann auch so die Informationen so erstmal sortieren, wie geht man da abends ins Bett? Also wie, ich meine, für so aus journalistischer Sicht weiß man ja auch, okay, jetzt geht, wenn man es nüchtern betrachtet, die Arbeit ja eigentlich erst los. Jetzt weiß man, okay, hier ist was richtig Krasses passiert, jetzt müssen wir das irgendwie aufarbeiten. Erinnert ihr euch noch daran? Wie seid ihr, wie ist der Abend ausgeklungen?
Ja, also bei mir war es irgendwann mal nach Mitternacht. Wie gesagt, meine Frau war ja auch mit vor Ort. Dadurch hatte ich auch eine Supervision, wenn man es so will, weil wir konnten uns sozusagen beide das erzählen, was wir erlebt haben. Ja, und dann mussten wir halt noch das Abendbrot essen, was auf dem Herd stand, ja. Und dann sind wir dann irgendwann früh morgens ins Bett gegangen und war die Nacht auch relativ schnell wieder zu Ende, weil es musste ja dann, es ging ja dann weiter. Ja, also das war schon eine sehr, auch die Folgetage extrem belastend, logischerweise.
Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich muss sagen, ich habe das erstmal so zur Kenntnis genommen, so automatistisch irgendwie eher. Ich habe das zur Kenntnis genommen, dass das passiert ist. Aber ich habe das in der Gewalt, in der das über die Stadt gebrochen ist, nicht empfunden an dem Abend. Ich habe das erstmal nur, also ich habe es zur Kenntnis genommen.
Ja, ich kenne es auch, es passieren ja auch jeden Tag schlimme Sachen irgendwo.
Mhm. Genau. Und es kam ja auch dadurch, dass ich jetzt nicht unmittelbar am Tatort war, auch relativ weit weg vor, weil sehr viel wurde ja auch über die großen Medien, ZDF und so weiter, Interview mit Haseloff dann am Tatort transportiert, sodass ich als Beteiligter gar nicht direkt vor Ort war, sondern stärker am Fernsehen am Ende tatsächlich. Und so richtig klar geworden, welche Dimension das hat, ist mir eigentlich beim Gedenkgottesdienst, ich glaube, das war am Tag darauf, vor dem Dom, als dann der Bundespräsident und der Kanzler auch in Magdeburg waren und die Menschen zu Tausenden im Regen standen draußen auf dem Dom und übertragen worden ist aus der Kirche und man tatsächlich auch mit einer Gänsehaut dann da stand, ja.
Okay, ich glaube.
Ja, ich glaube, das war ein guter Ausblick auf das, auf die nächste Folge, wo wir uns mit den Opfern, den Überlebenden und den Toten beschäftigen wollen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide.
Genau, wir hören uns dann kommende Woche sozusagen wieder, genau, wenn die nächste Folge veröffentlicht wird.
Genau, das war Folge 1 unserer kleinen Serie und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann.
Ja. Tschüss. Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.